Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach echt anders, deinem Podcast für klare und kreative Impulse rund um die Themen Strategie, Workshops, Teams und Kommunikation. Ich bin Maximilian Kreh und heute geht es um das Thema Verhandeln. Wie funktioniert Verhandeln eigentlich? Welche Verhandlungstipps und Tricks sollte man kennen? Welche psychologischen Besonderheiten? Und wie kannst du das in deinen nächsten Verhandlungen ganz einfach und unkompliziert umsetzen? Wenn dich das Thema interessiert, bleib dran und los geht's! Das Problem, mit dem wir uns in der heutigen Folge von Einfach echt anders beschäftigen wollen, das kennt sicherlich jeder: Verhandeln. Egal, ob es im privaten Kontext ist, mit Freunden, mit Partnern, mit Kindern, mit Eltern, mit Businesspartnern, mit Kunden. Verhandeln muss jeder im Leben. Nur nicht immer gehen Verhandlungen in die Richtung, die sich eine oder sogar beide Parteien gewünscht haben, dazu aber später mehr. Wir werden uns also mit dem Thema beschäftigen, warum denn Verhandlungen oft nicht den gewünschten Erfolg bringen. Denn Verhandlungen scheitern eigentlich relativ selten an Fakten, Zahlen oder Preisen. Meistens scheitern sie an falschen Erwartungen, an unausgesprochenen Interessen oder an psychologischen Mustern, die wir oft gar nicht mal wirklich verstehen und deswegen auch nicht bewusst steuern oder steuern können. Und deswegen reden wir alle in Verhandlungen viel zu oft über unsere eigenen Positionen statt über Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse unseres Gegenübers. Denn am Ende wollen beide Seiten der Verhandlung, du und dein Gegenüber, oft einfach nur gewinnen und verlieren dabei manchmal die Bedürfnisse des anderen, vielleicht sogar die eigenen Bedürfnisse und einen möglichen vernünftigen Kompromiss, bei dem beide Seiten gewinnen, aus den Augen. Und um diese Situation zu verdeutlichen, möchte ich heute gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen, nämlich die Geschichte von der Orange. Und die Geschichte geht so: Zwei Kinder streiten sich ganz doll um eine Orange. Beide wollen die Orange haben. Die Mutter bekommt den Streit mit, hört eine Zeit lang zu, ist irgendwann mal vielleicht auch genervt von dem ganzen Gestreite und findet eine ganz pragmatische Lösung. Sie nimmt ein Messer und teilt die Orange in zwei Hälften. Jeder bekommt die Hälfte. Das klingt doch eigentlich nach einer vernünftigen Lösung, mit der beide Parteien zufrieden sein müssen. Später stellt sich im Gespräch aber heraus, dass das eine Kind eigentlich nur den Saft haben wollte, weil es Durst hatte. Das andere Kind wollte nur die Schale, die Zesten der Orange haben, weil es gern einen Orangenkuchen daraus machen wollte. Das Ergebnis ist, beide Kinder bekommen jetzt nur die Hälfte von dem, was sie eigentlich wollten. Und der sogenannte Kompromiss führt dazu, dass am Ende keiner wirklich zufrieden ist, obwohl eigentlich durchaus eine Lösung möglich gewesen wäre, bei der beide Parteien genau das bekommen, was sie eigentlich wollten. Einer den Saft, einer die Orange. Und die Lektion, die grundlegende Lektion dieser ganz kleinen, simplen Geschichte ist eigentlich die: Positionen trennen, Interessen verbinden. In diesem Fall die Position, ich will die Orange, nein, ich will die Orange, führt zu einer Situation, die kaum aufzulösen ist. Die Interessen aber, wenn man über Interessen spricht, hör mal, ich möchte den Saft, ich habe Durst, und der andere sagt, ich möchte die Schale, denn ich möchte einen Kuchen machen, die verbinden. Wer also in Verhandlungen immer nur über Forderungen spricht, der findet zwar vielleicht zum Schluss einen irgendwie gearteten Kompromiss, mit dem keine Seite richtig zufrieden ist, wie in unserer kleinen Geschichte, jeder die halbe Orange. Wer aber über Bedürfnisse spricht, über die eigenen und über die des Gegenübers, der kann vielleicht echte Lösungen finden, mit denen beide Seiten wirklich zufrieden sind. Um also geschickt Verhandlungen führen zu können, hilft es dir, in Bedürfnissen zu denken. Es hilft dir aber ebenso, die wichtigsten psychologischen Prinzipien für kluge Verhandlungen zu kennen. Und keine Sorge, das wird heute sicher keine Psychologievorlesung, Aber es gibt 5 wichtige psychologische Prinzipien, die immer Einfluss auf Verhandlungen haben und die möchte ich euch heute kurz vorstellen. Das sind der Ankereffekt, die Verlustaversion, die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy oder die Tendenz, wie meine Großmutter früher immer sagte, dem schlechten Geld noch Gutes hinterherzuwerfen, die sogenannte Reziprozität, also das Erwidern von kleinen Gefälligkeiten und das sogenannte Fairness-Bias, das heißt, dass man gerne fair behandelt werden möchte. Der erste Punkt, der Ankereffekt, ist was den meisten von euch vielleicht bekannt sein dürfte. Wer zuerst eine Zahl nennt, der setzt einen Rahmen. Wie kann man sich das vorstellen? Jemand, der in einer Verhandlung als allererstes einen Anker setzt, eine Zahl in den Raum wirft, der hat den Anker gesetzt, an dem sich das Gegenüber orientieren würde. Das funktioniert in ganz, ganz vielen Kontexten so. Zum Beispiel könnte man in einer Verhandlung um eine Immobilie, wenn der Erste sagt, ich möchte 1 Million Euro für diese Immobilie haben, dann wird der Zweite, auch wenn er eigentlich nur 500.000 Euro dafür bezahlen wollte, sagen, Mensch, wie viel glaube ich denn, kann ich ihn von seinem gesetzten Anker nach unten bringen, damit er es vielleicht noch akzeptieren könnte. Sicherlich wird er mehr bekommen, wie wenn er am Anfang gesagt hätte, ich will 800.000, denn dann wäre dasselbe Spielchen losgegangen und der Verhandler überlegt, wie viel kann ich denn davon nach unten bringen. Überlegen wir umgekehrt, wenn der Käufer anfängt und sagt, naja, ich wäre bereit, 500.000 Euro zu bezahlen, dann wird der potenzielle Verkäufer sagen, verflixt, wie viel könnte ich ihn denn wohl von diesen 500.000 nach oben bringen, damit er unter Umständen noch akzeptiert. Hätte er aber bei 700.000 Euro angefangen, dann wäre er bestimmt zum Schluss weiter oben gelandet. Das heißt, dieses Spielchen funktioniert in ganz, ganz, ganz vielen Kontexten, eigentlich überall, egal ob es dafür um Kaufpreise für Immobilien geht, ob es um Preise für Produkte geht, ob es um Stunden- oder Tagessätze für deine Leistungen geht, ob es um Gehaltsverhandlungen geht. Übrigens nicht nur monetär, das Ganze funktioniert auch bei anderen Themen. Sagen wir zum Beispiel mal die Verhandlung um Urlaubstage. Es ist sicherlich was anderes, wenn du einsteigst und sagst, also das Minimum, was ich mir vorstelle, sind 27 Urlaubstage oder ob du anfängst und sagst, 30 Urlaubstage sollten für mich der Standard sein. Das Ganze funktioniert sogar so, und das ist tatsächlich nachgewiesen, wen es interessiert, dem sei das Buch Thinking Fast and Slow vom Nobelpreisträger Daniel Kahneman ans Herz gelegt. Das funktioniert sogar so weit, dass völlige Nonsenszahlen, völlige Randomzahlen trotzdem einen Einfluss hat. Meine Lieblingsgeschichte war die, wenn man Leute zum Beispiel irgendwelche eine völlig beliebige Zahl schätzen ließ, wie alt wurde Jesus? Ja, und man vorher einen Anker setzt und sagt, denkst du, Jesus wurde älter als 10 Jahre? Natürlich wurde Jesus älter als 10 Jahre. Und lässt dann schätzen. Oder wenn man vorher sagt, denkst du, Jesus wurde jünger als 200 Jahre oder nicht so alt wie 200 Jahre? Natürlich wurde auch keine 200 Jahre. Aber sogar dieser Anker, und das ist sogar quantifizierbar, wird im Schnitt über viele Leute die Antwort nach oben oder nach unten bringen. Das heißt, wenn du vorher die Kontrollfrage stellst, wurde Jesus älter als 10 und dann die Leute schätzen lässt, wie alt wurde er, wird das Ergebnis wesentlich niedriger sein, wie wenn du vorher fragst, denkst du, Jesus wurde 200 Jahre alt? Logischerweise nein. Also was denkst du, wie alt wird er? Das ist quantifizierbar. Das gilt überall. Deswegen hier der Tipp zum Ende des Ankereffektes. Nutz das aus, setze den ersten Anker in einer Verhandlung und setz den Anker bewusst. Nicht aus Trotz, sondern aus Klarheit und mit der entsprechenden Haltung. Auch wenn du dir bewusst sein musst, dass du diesen Anker vielleicht nicht ganz erreichen kannst, aber je weiter du den ersten Anker in deine Richtung setzt, umso höher ist die Chance, dass du zum Schluss etwas erreichst, mit dem du zufrieden sein wirst. Der zweite wichtige psychologische Hebel für Verhandlungen ist die sogenannte Verlustaversion. Auch das ist ein Prinzip, das psychologisch sehr, sehr gut nachgewiesen ist. Und das besagt im Prinzip, dass Menschen potenzielle Verluste oder allgemein Verluste deutlich höher gewichten als mögliche Gewinne. Vielleicht kannst du dir das selber mal vorstellen. Deine Freude darüber, 100 Euro zu finden, ist wahrscheinlich nicht so hoch wie dein Ärger darüber, wenn du 100 Euro verlierst. Im Allgemeinen kann man auch diesen Wert sogar quantifizieren, denn normalerweise werden Verluste 2 bis 3 Mal so hoch bewertet wie potenzielle Gewinne. Auch das kannst du in einer Verhandlung nutzen. Als Beispiel zum Beispiel, du sitzt in einer schwierigen Verhandlung mit einem langjährigen Partner und es ist einfach kein Kompromiss zu finden. Es spitzt sich alles zu, das Ganze läuft wirklich auf eine große Katastrophe hinaus. Und dann kannst du vielleicht einfach den Satz verwenden und kannst sagen, so, wenn wir heute keinen Weg finden, dann verlieren wir beide. Du verlierst einen verlässlichen Kunden, nehmen wir mal an, du bist selbst in der Kundenposition, und ich verliere einen eingespielten Lieferanten. Dann werden wahrscheinlich beide sagen, oh, verflixt, also verlieren möchten wir eigentlich nichts. Und plötzlich wird aus einer völlig verfahrenen Konfrontation wieder eine Situation, in der eine Kooperation und eine Zusammenarbeit gesucht wird. Diese Verlusterversion, und das ist eigentlich der kleine Trick zum Schluss, die kann tatsächlich verbinden, indem du einen Geschäfts- oder Verhandlungspartner einfach klar machst, sollte sich kein vernünftiger Kompromiss finden lassen, dann verlieren beide. Das heißt, Verlusterversion kann verbinden, wenn du sie im Endeffekt für beide Partner auf Augenhöhe formulierst und damit wieder das gemeinsame Interesse in den Mittelpunkt rückst. Der dritte Punkt, über den wir sprechen wollen, ist die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy, was sich zu Deutsch mit bereits versunkenen Kosten übersetzen lässt. Und ich sage es jetzt nochmal, das ist ein Prinzip, das meine Oma schon kannte. Die sagte nur damals immer relativ pragmatisch, es macht keinen Sinn, dem schlechten Geld noch Gutes hinterherzuwerfen. Sie wusste nämlich, dass man gern in diese Falle tippt. Und wenn du dich jetzt fragst, was hat denn dieses Thema mit Verhandlungen zu tun, lass mich dir ein Beispiel geben. Du sitzt in einer Verhandlung über ein gemeinsames Projekt, das seit Monaten an irgendeiner Kleinigkeit festhängt, irgendeine Lösung, die einfach nicht funktioniert, du kommst nicht weiter, du möchtest einfach Bewegung in das Ganze reinbringen, vielleicht neue Wege gehen oder irgendwas, was nicht funktioniert, einfach mal anders probieren. Und dein Verhandlungspartner sagt, ja, das mag ja alles richtig sein, aber wir haben jetzt schon so viel und jetzt kannst du auswählen, Zeit, Energie, Geld, Hirnschmalz in dieses Projekt reingesteckt. Wir können doch jetzt nicht einfach abbrechen. Und genau das ist das Problem, nämlich vergangene Investitionen, die nicht immer materiell sein müssen, sondern eben auch Zeit, Energie, Ressourcen oder Commitment bedeuten können, werden oft als Argument benutzt, um an schlechten Optionen festzuhalten. Das ganze Problem ist übrigens relativ nah verwandt mit das war schon immer so, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und das Ganze kannst du aushebeln, indem du, und jetzt kommt hier der kleine Tipp dazu, die Perspektive einfach zurück in die ins Hier und Jetzt und dann Richtung Zukunft bringst. Das geht zum Beispiel oft mit der ganz einfachen Frage, ja, alles gut, mag passiert sein, wenn wir aber heute ganz neu entscheiden könnten, würden wir denn dieses Projekt ganz genauso noch mehr starten? Würden wir diese Entscheidung ganz genauso noch mehr treffen? Würden wir diese Komponente wieder so bauen? Und wenn hier drauf die Antwort Nein ist, dann hat man den perfekten Wendepunkt geschaffen, um zu sagen, gut, dann sollten wir das auch nicht tun, denn dann ist es nämlich falsch gewesen. Und damit sind wir auch schon beim vierten psychologischen Grundsatz für erfolgreiche Verhandlungen oder sogar erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen, nämlich die sogenannte Reziprozität oder Gegenseitigkeit. Wie funktioniert das? Eigentlich beruht es darauf, dass man kleine Gefälligkeiten oft auch unterbewusst im Allgemeinen zurückgibt, weil man sich irgendwo in einer Schuld gegenüber dem anderen fühlt, die man gerne ausgleichen möchte. Ein Beispiel kann zum Beispiel sein, wenn ein Gründer eines Startups, sagen wir mal eines Software-as-a-Service-Startups, das in einem gewissen Bereich unterwegs ist, einem direkten Konkurrenten oder nahen Konkurrenten ohne eine Gegenleistung einfach mit einem wichtigen Kontakt weiterhilft. Also guck mal, für uns ist das nichts, aber vielleicht passt das ja für dich. Dein Gegenüber wird vielleicht im ersten Moment mal völlig sagen, oh, okay, danke, warum jetzt das? Nee, nix, einfach so. Ich habe mir gedacht, ich gebe dir das weiter und es bringt nichts. Monate später kann es passieren, dass genau dieser Konkurrent ihn an einem vielleicht tollen Investor weitergibt oder auch einen tollen Kunden empfiehlt. Ja? Nicht aus, unbedingt aus Pflichtgefühl, vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst, sondern einfach, weil die Geste hängen bleibt und man irgendwo das Gefühl hat, man ist jemandem was schuldig und muss es ihm zurückzahlen. Ist übrigens tatsächlich was, was manche Kulturen auch extrem gut beherrschen, wo man beispielsweise beim ersten Besuch, sei es jetzt in einen Laden hineingeht und gleich mit Tee und Keksen und allem Möglichen überhäuft wird, damit man danach vielleicht aus Pflichtgefühl sagt, ja, irgendwas muss ich ihn jetzt abkaufen. Es gibt auch ich sag mal, viele Luxusuhrenhersteller zum Beispiel oder Juweliere verwenden das Ganze. Da kommt man rein, wird das allererst mal gut behandelt. Möchten Sie ein Glas Sekt? Möchten Sie das? Damit man dann auch schon irgendwo so mit diesem kleinen Schuldgefühl da drin ist und sagt, Mensch, irgendwie sollte ich dem ja jetzt eigentlich was abkaufen. Das gilt auch in anderen Verhandlungen. Garantiert ist es so, wenn jemand zu einer wichtigen Verhandlung zu dir kommt und du ihn erstmal schön zum Essen einlädst, ihm eine tolle kleine Freude machst, eine Flasche Wein mitbringst. Warum tut man denn das alles? Nicht, weil die Menschen alle deine Freunde sind, sondern weil sie genau diese Geste kennen und wissen, kleine Gesten erhalten die Freundschaft, wie man sagt, und führen dazu, dass dein Gegenüber sich verpflichtet fühlt, dir auch irgendwas Gutes zu tun. Das kann sein, dir irgendwas abzukaufen. Das kann aber manchmal eben, wie das Beispiel vorher, auch dazu führen, dass man vielleicht viele Tage, Wochen, Monate, Jahre später einen Gefallen bekommt, mit dem man jetzt überhaupt nicht gerechnet hat. Das heißt, hier ist der Tipp, gib manchmal einfach etwas, wenn niemand damit rechnet und ohne Erwartung. Denn es bleibt und im Allgemeinen kommt es irgendwann auch mal zurück. Und der letzte Punkt ist, das nennt sich das sogenannte Fairness Bias oder sagt, dass Leute einfach im Grundsatz fair behandelt werden wollen. Das heißt, manche sind sogar bereit, bessere Deals abzulehnen, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht fair behandelt. Einfach mal ein Beispiel. Man hat zwei Angebote für eine, sagen wir mal, eine Immobilie. Das eine ist objektiv gesehen das wesentlich bessere Angebot, aber aus irgendeinem Grund hat einen der Vermittler, der Immobilienmakler, der Vermieter unfair behandelt. Also wird man im Allgemeinen dazu tendieren, zu dem einen fair behandelnden anderen Geschäftspartner zu gehen, auch wenn das Angebot objektiv schlechter ist. Einfach, weil Fairness so wahnsinnig wichtig ist. Da gibt es aber natürlich ein Problem. Was ist fair? Und fair ist ein sehr subjektives Empfinden. Wie kann man das also umgehen? Auch dazu gibt es eine Strategie. Einfach mal ein Beispiel. Man ist in einer angespannten Verhandlungssituation. Man hat zwar eigentlich alle geschäftlichen, kaufmännischen, juristischen Details abgeklärt, aber irgendwie sagt trotzdem das Gefühl nur, irgendwas passt da nicht, irgendwas funktioniert noch nicht. Was hier zum Beispiel oft funktionieren kann, ist die Frage dem anderen gegenüber und sagt, sag mal, was würdest du denn heute als fair empfinden? Was wäre das Ergebnis, wo du sagst, damit kann ich leben, das empfinde ich als fair? Und das bringt den anderen automatisch dazu, dass er dir seine Bedürfnisse offenlegt. Und jetzt schließen wir zum Schluss wieder den Schulterschluss zur Geschichte mit der Orange. Da ist nämlich das Gleiche. Hätten die beiden Kinder sich vielleicht gegenseitig gefragt, was würdest du denn als fair finden? Dann hätte vielleicht der eine gesagt, wenn ich den Saft kriege und der andere, wenn ich die Orange bekomme. Also, durch die Frage, was würdest du heute als fair empfinden, öffnest du dem anderen nicht nur eine Tür und bringst das Ganze auf ein positives Level zurück, sondern erhältst auch eine wertvolle Einsicht, was dein Gegenüber denn eigentlich möchte. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt von vorhin. Sprechen wir nicht über Positionen und Argumente, sondern über Bedürfnisse. Wenn du also früh oder auch spät, besser spät als nie, in einem Gespräch nach Fairness fragst, dann muss das gar nichts damit zu tun haben, dass du notwendig ein Gutmensch bist, sondern bist der kluge Gesprächsführer, der verstehen möchte, wie du denn diese Verhandlung zu einem positiven Abschluss bringen kannst. Wenn wir das Ganze also nochmal zusammenfassen und in 5 ganz kurze Tipps für deine tägliche oder nächste Verhandlungspraxis umsetzen, dann solltest du vor deiner nächsten Verhandlung einfach 5 Dinge tun. Nummer 1, du solltest dir bewusst sein, was ist deine Position, aber viel wichtiger, was ist dein echtes tiefes Interesse, was ist dein Bedürfnis, was möchtest du tun? Als 2. solltest du dir überlegen, welchen Anker in dieser Verhandlung möchtest du setzen und wie möchtest du ihn begründen? Denn wenn du begründen kannst, dass das, was du hier forderst, natürlich keine Fantasiezahl ist oder keine Fantasieforderung, sondern einen vernünftigen Hintergrund hat, dann tut sich dein Gegenüber noch schwerer, weit von diesem Anker abzuweichen. Die dritte wichtige Frage ist, was hat denn dein Gegenüber zu verlieren, wenn ihr euch nicht einigt? Denn damit hast du den Joker in der Hand, dass du, wenn die Verhandlung in die falsche Richtung geht, die Verlustaversion ausspielen kannst und sagen kannst, hopp mal, wenn wir uns heute nicht einigen, dann würdest aber auch du das, das oder das verlieren. Dann solltest du dich fragen, gibt es denn versunkene Kosten, die die Entscheidungen verzerren? Und stell dir die Frage, würden wir das heute denn noch mehr so entscheiden, wenn noch nichts, wie gesagt, Zeit, Geld, Energie, was auch immer, welche Ressourcen investiert wäre? Denn dann weißt du, wo eventuell Klippen sind, die du umschiffen musst. Dann solltest du dich noch fragen, wo kannst du denn etwas geben, bevor du etwas forderst? Denn kleine, ehrlich gemeinte Gesten können große Türen öffnen. Und als allerletztes, wie fühlt sich denn jenseits von irgendwelchen Zahlen oder Paragraphen Fairness für beide Seiten an? Denn wenn du das abklärst, bevor du über Zahlen oder Details redest, dann wird vieles leichter. Und jetzt ist mir zum Schluss noch aufgefallen, dass das jetzt 6 Punkte waren und keine 5. Aber das ist ja egal, denn ich denke, alle 6 sind richtig. Ich hoffe, du siehst mir diesen kleinen Fehler vielleicht eher positiv nach. Was ist denn nun das Learning aus dem heutigen Podcast? Verhandeln ist kein Machtspiel und Verhandeln hat oft deutlich weniger mit Zahlen und Details zu tun, als man eigentlich meint. Verhandeln ist eine Navigation zwischen verschiedenen Interessen, zwischen verschiedenen Erwartungen und verschiedenen Emotionen. Aber wer psychologische Prinzipien versteht und vielleicht sogar anwenden kann, der verhandelt nicht nur mit mehr Klarheit und besseren Ergebnissen, sondern auch mit mehr Menschlichkeit und wird zum Schluss meistens als der bessere und angenehmere Verhandlungspartner empfunden. Denn, wie wir heute gelernt haben, wer nur die Orange halbiert, der denkt in Hälften. Wer aber fragt, wofür sie gebraucht wird, der schafft echten Wert für beide Seiten. Und mit diesem Punkt sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge anbelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst oder mir eine ehrliche Bewertung auf einer der großen Plattformen gibst. Ich danke dir also ganz herzlich fürs Zuhören. Denk daran, bleib offen, bleib neugierig und bleib einfach echt anders. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Wo auch immer du bist, ich wünsche dir einen schönen Tag und auf Wiedersehen.